Inforadio Podcast.
René Veit sagt herzlich willkommen zur letzten Abgedreht-Ausgabe in diesem Jahr. Und weil es die letzte ist, blicken wir aufs Kinojahr 2019 zurück und auf die wichtigen und eher überflüssigen Filme des Jahres. Mit Caroline Link sprechen wir über ihre Verfilmung des berühmten Judith Kerr-Romans Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Die großen Pläne des Produzenten, Regisseurs und Drehbuchautoren Tyler Perry sind Thema. Und wir stellen natürlich auch die letzten Neustarts 2019 vor. Das erledigt jetzt Anna Wollner für uns.
Es ist eines der erfolgreichsten Bühnenstücke aller Zeiten. Das Musical Cats mit der eindrücklichen Musik von Andrew Lloyd Webber feiert unter der Regie von Oscar-Preisträger Tom Hooper jetzt sein Leinwanddebüt.
Komm mit, wir wollen anfangen.
Die Handlung unterscheidet sich leicht vom Musical und ist ähnlich schlicht. Katzen, die in einem Londoner Hinterhof wohnen, buhlen um die Aufmerksamkeit der alten und weisen Katze Altdeuteronimus. Die hat nämlich versprochen, dass die Katze, die am besten singt, in den Katzenhimmel darf. Mit Judi Dench, Idris Elba, Ian McKellen, Taylor Swift, Jason Derulo und James Corden ist der Film hochkarätig besetzt und doch eine einzige Katastrophe. Die Schauspieler bewegen sich wie ungelenke Katzen, die Kulissen sind überproportional groß, das Katzenfell aus dem Computer. Die Effekte sind so verstörend, dass der Film auch als Horrorfilm durchgehen könnte. Cats ist wie ein Autounfall. Man kann nicht weggucken, aber man weiß auch nicht, wo man zuerst hinschauen soll. Oder überhaupt. Ein surrealer Katzenalbtraum. Cats. Judith Kerr, geboren in Berlin, mit ihrer Familie über die Schweiz und Paris nach London geflüchtet, hat 1971 den Weltbestseller Als Hitler das rosa Kaninchen stahl geschrieben, um ihrem damals 8-jährigen Sohn die Geschichte ihrer Kindheit zu erzählen. Eine Kindheit geprägt von der Flucht vor den Nationalsozialisten. Die Bedrohung ist unterschwellig. Mal ist es ein Hakenkreuzanstecker, mal eine deutsche Familie in der Schweiz, die die Familie meidet, eine Nachbarin in Paris, die über Juden herzieht. Die Unsicherheit, wie es weitergehen soll, ist omnipräsent.
Ich befürchte, wir müssen weiterziehen in ein anderes Land.
Und wohin?
Vielleicht nach Paris. Da gibt es eine jüdische Zeitung, für die ich schreiben könnte.
Paris? Wir müssen Max und ich ja Französisch lernen.
Na und? Da sitzt doch ein kluger Kopf auf deinen Schultern.
Ich glaube, ich habe mich noch nicht sehr gut daran gewöhnt, Flüchtling zu sein.
Regisseurin Caroline Link hat gemeinsam mit Anna Brüggemann das Drehbuch geschrieben und trotz der Schwere des Themas auch immer wieder Platz für Humor gelassen. Die meiste Last des Films trägt die Newcomerin Ria Krimalowski an der Seite von Oliver Masucci und Carla Juri auf ihren Schultern, die als Anna in fast jeder Szene zu sehen ist. Und das bravourös meistert. Nach Der Junge muss an die frische Luft beweist Link erneut ihr Gespür für Kinderschauspieler und ein Händchen für Ausstattung. Der Film ist nah an der fast 50 Jahre alten Vorlage und doch brandaktuell. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Zwei Schwestern in Rio de Janeiro Anfang der 50er Jahre. Die eine schüchtern, die andere rebellisch. Die eine brennt mit einem Seemann durch, die andere träumt von einem Klavierstudium am Konservatorium in Wien. Der erzkonservative Vater zerstört mit einer Lebenslüge das Leben der beiden. In die Sehnsucht der Schwestern Gujmao erzählt Regisseur Karim Aynous mit fiebrigen Bildern die Lebensgeschichte der Frauen. Das hochemotionale Familiendrama mit seinen satten Farben und den Geräuschen der Großstadt ist ein fein beobachtetes und herausragend gespieltes Porträt über die brasilianische Gesellschaft. Ein Film, der trotz der Tragik die Frauen feiert, voller leuchtender Farben, voller Sinnlichkeit, voller Gefühl, Tränen, Schmerz und Solidarität. Ein Film wie ein Fiebertraum, ein großes Melodram, das absolut zu Recht in Cannes die Reihe Un certain regard gewonnen hat. Die Sehnsucht der Schwestern Gujmao.
Die letzten Neustarts 2019 vorgestellt von Anna Wollner. Zu diesen Neustarts gehört dann auch Als Hitler das rosa Kaninchen stahl. Die Oscar-Preisträgerin Caroline Link hat das wundervolle Buch, diesen Weltbestseller von Judith Kerr, verfilmt.
Es ist ja eigentlich eine relativ unspektakuläre Geschichte und ich fand das eine große Herausforderung, aus diesem Buch, was, wenn man es böse meinen würde, vielleicht auch harmlos ist, eine Geschichte zu machen, die das schafft, was das Buch eben für mich auch in meiner Kindheit geschafft hat, eine Intensität und eine Betroffenheit zu erzeugen, obwohl nichts Grausames passiert, obwohl nichts furchtbar Schlimmes aus dem Nationalsozialismus erzählt wird und trotzdem hat diese Geschichte so eine Kraft. Und die Judith Kerr hat, wie in diesem Titel, auch in ihrem Buch, so viele sehr spezielle Details, an die sie sich erinnert und die sie da hervorholt und mit denen für Kinder und Jugendliche und auch für mich damals als kleines Mädchen diese Geschichte so nachvollziehbar und so rührend wurde. Ich wollte keine Szene, wo Nazis an die Tür hämmern und wo dann doch eine ganz große, konkrete Bedrohung stattfindet. Ich wollte gerne, dass dieser Film wie der Roman zurechtkommt mit dieser subtilen Wehmut oder mit dieser leisen Traurigkeit darüber, dass das nun mal verloren ist, was verloren ist, die Heimat, das Zuhause. Und ich will das nicht künstlich aufpeppen mit noch mehr Suspense oder sowas, sondern das muss reichen.
Die Regisseurin Caroline Link. Als Hitler das rosa Kaninchen stahl, jetzt in vielen Kinos und als Buch im Ravensburger Verlag. Das spannendste erste Kino- und Filmthema im kommenden Jahr dürfte dann die Berlinale sein. Neue Leitung, ein bisschen neue Ausrichtung, neue Plakatmotive. Samuel Finzi wird als neuer Moderator der Eröffnungsgala und der Preisverleihung auch neue Töne anschlagen. Die Außerkonkurrenzfilme im Wettbewerb sind abgeschafft. Wunderbar. Der Wettbewerb ist ein Wettbewerb, aber dafür gibt es jetzt auch gleich zwei. Und dann wären da noch die Örtlichkeiten der Berlinale. Für die fehlenden Sinestar-Kinos am Potsdamer Platz ist erstmal Ersatz gefunden mit den Sinestar-Kinos am Alexanderplatz, was die Berlinale natürlich stärker auseinanderzieht. Was bleibt, ist aber die Frage, was passiert eigentlich mit den Räumen, in denen bis Ende des Jahres noch die Sinestar-Kinos am bzw. unterm Potsdamer Platz untergebracht sind. Weil sie fürs Kino und fürs Filmezeigen gebaut wurden, lassen die sich halt nicht mal so flott in Büros umwandeln, ohne Tageslicht tief unter der Erde. Der Vermieter gibt ja keinen Mucks von sich über die Folgenutzung, aber es wird gemunkelt. Gemunkelt wird, dass der Streamingdienst Netflix die Idee, ein paar eigene Kinos zu betreiben, gar nicht so doof findet. Zumal jene Kinos, die Netflix-Filme zeigen, auch wenn das Groß der Kinobranche das ganz, ganz böse und niederträchtig findet, diese Kinos jedenfalls machen mit Netflix-Filmen ganz gute Kasse, wenn sie sie auf der Leinwand zeigen. Und es gibt nicht wenige Menschen, die sich bei Netflix gedacht haben, naja, das Geld könnten wir ja dann eher auch selbst verdienen mit ein paar exklusiven Netflix-Kinos in ausgesuchten Städten und vielleicht gehört Berlin ja dazu. Mal sehen, was daraus wird und demnächst dann irgendwann am Potsdamer Platz abläuft. Aber aus der Zukunft zurück in die Gegenwart, die fast schon wieder Vergangenheit ist. Das Kinojahr 2019, ein Rückblick mit Alexander Soyer.
Zwar gingen im Februar noch die meisten Oscars dieses Jahres an die Freddie Mercury Story Bohemian Rhapsody, doch die viel, viel bessere Musikerbiografie kam erst kurz danach in die Kinos und sorgte dafür, dass Sex, Drugs und Rock'n'Roll nicht nur nacherzählt, sondern mit Elton John fühlbar wurden. Abgesehen von der dann leider doch ziemlich einfallslosen Udo Jürgens Sause, ich war noch niemals in New York, war es das dann aber auch schon in Sachen Musical in diesem Jahr, das noch auffälliger als sonst von den großen Festivalstars bestimmt war.
Können Sie mich als Joker vorstellen?
Das düster ambitionierte Superschurken-Psychogramm Joker gewann zum Beispiel überraschend in Venedig und wurde an der Kinokasse zum wohl erfolgreichsten Festivalgewinner aller Zeiten.
Tja, und jetzt lacht keiner mehr.
Weniger Kinoeinspiel, aber umso mehr von allem anderen hatte dafür der Cannes-Gewinner Parasite zu bieten.
Weißt du, was an der Angelegenheit das Allerseltsamste ist?
Ein überraschender und packender Kinorausch aus Südkorea, vielschichtig, elegant und tiefsinnig. Einer der, wenn nicht der Film des Jahres, neben Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, der ebenfalls an der Côte d'Azur seine Premiere und das Kino und das Hollywood der späten 60er Jahre feierte, mit einem grandiosen, starbesetzten Märchen inklusive Happy End.
Ich bin Sharon Tate.
Sie sind da drin?
Ein Fest der Bilder, Details und Dialoge und meistdiskutiertes Filmereignis in diesem Sommer. Ganz oben in die Liga der Meisterwerke gehört selbstverständlich auch Yorgos Lanthimos The Favourite, Intrigen und Irrsinn. Cool entstaubtes Kostümkino am Hofe von Queen Anne.
Das ist Irrsinn.
Eine Dame möchte sich gelegentlich amüsieren.
Um die 100 Nominierungen und Preise hat The Favourite gewonnen, zuletzt nochmal 8 europäische Filmpreise, was allerdings auch hieß, dass einer der aufregendsten deutschen Filme des Jahres leer ausging. Nora Fingscheids Systemsprenger über die kleine, unzähmbare Benny.
Erzähl.
Wie heißt ich?
Ekelmaßmensch.
Na also, wird doch.
traurige Geschichte eines kleinen Mädchens so auszubalancieren, dass es einem nicht nur die Kehle zuschnürt, sondern man mit ihr fiebert, eine gewaltige Leistung. Deutsches Kino gab es ansonsten erfolgreich mit Das perfekte Geheimnis, schwer enttäuschend mit Fatih Akins Goldenem Handschuh, lobenswert mit Die Deutschstunde und meisterlich mit Jan-Ole Gersters wundervoller Dramaheiterkeit Lara.
Vielleicht doch besser Trompete. Na komm, nochmal von vorn.
Alles in allem ein gutes Kinojahr. Eine Handvoll herausragendes, viele gute Filme neben dem üblichen Mittelmaß und wenige herbe Enttäuschungen. Dazu das Jahr, in dem nach über 40 Jahren das große Star Wars Finale gefeiert wird und das Finale der Avengers Superheldenreihe Endgame es tatsächlich geschafft hat, zum erfolgreichsten Film aller Zeiten zu werden.
Die Welt hat sich verändert. Und keiner von uns kann wieder zurück.
Der Kinorückblick von Alexander Soyer. Die Filme des schwarzen amerikanischen Regisseurs und Produzenten Tyler Perry tauchen im Feuilleton nicht auf. Und wenn, werden sie hämisch begleitet, was Perrys Erfolg keinen Abbruch tut. Jetzt hat der große unbekannte Kinomogul damit begonnen, sich einen Traum einerseits vom Kino, andererseits vom Leben zu verwirklichen. Katharina Wilhelm.
Tyler Perry ist ein Multitalent. Er schreibt Drehbücher, führt Regie, schauspielert. Seine bekannteste Figur ist die der afroamerikanischen Großmutter Madea. Dazu schlüpft Perry in einen Fettsuit. Er schnallt sich falsche Brüste um, setzt eine Perücke auf. Madea, so sagte er mal, ist die extrem überspitzte Version seiner Mutter und Großmutter. Diese droht Kindern mit Schlägen, Ex-Ehemännern auch mal mit Pistolen und hat am Ende aber oft eine christliche Botschaft im Gepäck.
You are going to come into this house and you are going to clean. And if anything come up missing in my house, I promise you, you gonna come up missing.
Die Madea-Filme haben Perry viel Ruhm und Reichtum beschert. Seine Filme spielen Millionen Dollar ein, obwohl sie bei den Kritikern in Hollywood fast nicht wahrgenommen werden, wie er in einem Interview mit dem Sender CBS kritisiert. Ich werde ganz klar von Hollywood ignoriert. Ich erzähle afroamerikanische Geschichten mit unserer Sprache und Hollywood spricht diese Sprache nicht. Hollywood gilt ohnehin nicht gerade als Vorbild für Integration und Diversität. Das hat die Diskussion allein um die Oscar-Verleihung unter dem Hashtag Oscars so white gezeigt. In Hollywood regieren vor allem noch weiße Männer. Tyler Perry dagegen bedient seine Zielgruppe mit Slapstick und ordentlich viele Klischees über afroamerikanische Männer und Frauen. Daran gibt es auch Kritik von zum Beispiel schwarzen Filmemachern wie Spike Lee, die Perry vorwerfen, so Vorurteile über Afroamerikaner zu befeuern. Trotz aller Kritik. Auch Spike Lee gratulierte Tyler Perry zur Eröffnung seines neuen Filmstudios in Atlanta. Es sei eine monumentale historische Nacht, sagte er gegenüber dem Fernsehsender Black Entertainment Television.
This is monumental. This is a historic night. What he's done has never been done before.
Mit seinem neuen Studio an der Ostküste der USA, maximal weit entfernt von Hollywood, hat sich Tyler Perry nicht nur einen Traum erfüllt. Es ist auch ein Statement. Der Komplex ist größer als Paramount, Warner Brothers und die Walt Disney Studios zusammengenommen. Perry ist der erste Afroamerikaner, der ein Studio besitzt und er ist weitestgehend unabhängig von externen Partnern. Die schwarze Community müsste so nicht mehr in Hollywood anklopfen und betteln, freut sich auch die Politikerin Maxine Waters. Auch sie war bei der Eröffnung des Komplexes dabei.
They don't have to keep knocking on the doors of Hollywood begging to get in. They've got a studio now.
Der Marvel-Erfolgsfilm Black Panther wurde zum Teil in den Studios gedreht. Die Gebäude tragen die Namen großer Stars, wie zum Beispiel Oprah Winfrey, Will Smith oder Halle Berry. Doch die Studios sollen nicht nur Platz für große Namen, sondern auch für Underdogs bieten. Für Menschen, die sonst keine Chance haben, so wie Tyler Perry sich selbst lange Zeit gefühlt habe. Sein Traum ist deshalb auch, dass er in seinen Studios mehr anbieten will als nur Jobs. Ich möchte irgendwann auch eine Einrichtung bauen für Frauen und Mädchen, die Opfer von Menschenhandel wurden. Und für LGBTQ-Jugendliche, die verstoßen wurden. Es soll hier schöne Wohnungen geben, eine Kindertagesstätte. All diese wunderbaren Dinge, die es ihnen ermöglichen, wieder in die Gesellschaft einzutreten.
Und so möge Tyler Perrys Traum wahr werden. In diesem Sinne auf ein neues und auf ein neues Kinojahr 2020. Die Neuen der Berlinale und ihre Neuerungen wünscht abgedreht viel Glück und uns allen gute Filme, ob im Kino, ob gestreamt, via Mediatheken oder als gute alte DVD angesehen. Abgedreht gibt es wieder am 2. Januar. Radio Veit sagt Danke fürs Zuhören und wünscht guten Rutsch und ein gutes neues Jahr.
Inforadio Podcast.